Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich möchte Sie heute Morgen grüßen mit dem Wort des Paulus, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. So lasst uns auch in einem neuen Leben wandeln. Wir wollen miteinander singen, Christ ist erstanden, 75. Beten. Dir wollen wir danken, lieber Herr, an diesem Morgen, dass du die Macht des Todes zerstört hast. Und du gibst uns eine gewisse Zuversicht des ewigen Lebens. Wir wollen heute Morgen dich preisen über deinem Ostersieg. Und wir wollen dich bitten, dass jeder von uns das auch erlebt, in den eigenen Schwierigkeiten und Nöten seines Lebens. Es sind so viele unter uns, die heute Morgen traurig und verzagt sind, deren Blick immer hängen bleibt an den sichtbaren Zeichen dieser vergehenden Welt, deren Glaube schwach und müde ist. Herr, stärke uns heute Morgen, dass wir mit neuem Mut und mit neuem Vertrauen dir glauben. Wecke du uns erneut den Glauben, dass wir heute schon in das neue Leben aufbrechen, Erfahrungen mit dir machen, Wunder erleben. Wir wollen heute Morgen dir auch bekennen und vor dir aussprechen, was uns leid ist, was uns bedrückt, die Schuld, unser Ungehorsam, wo wir deine Gebote gebrochen haben. Herr, deck du unsere alte Schuld zu und mach uns zu Menschen, die in deinen Geboten wandeln und deine Rechte halten und danach tun. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Danke, Herr, dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. Amen. Wir hören unseren Jugendchor.
Thank you.
Wie ist das bei Ihnen? Wenn Sie entdecken, mir will Jesus etwas geben, wir lehnen das lange Zeit ab. Wo liegt der Schaden an unserer Seele? Ich freue mich, wenn immer wieder Leute auch aus der Gemeinde einmal Mut haben, über das Privateste zu erzählen, wie das bei Ihnen zuging. Wir sind dankbar, dass heute Herr Taube uns ein paar Worte sagen wird. Bitte schön, Herr Taube, ist Malermeister in Stuttgart und wie er den Weg geführt wurde und entdeckt hat, was Christus ihm schenken will.
Tja, liebe Gemeinde, es ist für mich nicht so einfach, darüber Zeugnis abzulegen. Ich habe jahrelang an einer schweren Krankheit gelitten, die sicherlich nicht so ernst genommen wird, wie sie tatsächlich ist. Ich spreche vom Alkoholismus. Ich darf zunächst ein paar Worte über Alkoholismus sagen. Alkoholismus ist eine Krankheit. Diese Krankheit, der Grundstein zur Krankheit, und ich höre jetzt schon der gequälte Aufschrei der Eltern. Alkoholismus, der Grundstein wird gelegt in den ersten 6 Lebensjahren, auch für jede Sucht. Also gewissermaßen Mitschuld der Eltern, vererblich ist es nicht. Denn Alkoholismus ist eine Krankheit, die Familien zerstört, die Arbeitsplätze kaputt macht, die letztendlich in der Verzweiflung im Tod endet. Alkoholismus ist eine Geisteskrankheit, eine Stoffwechselkrankheit, die dazu führt, dass Sie nicht mehr klar denken können. Wenn Sie mal einem Trinker, einem Alkoholiker begegnen, der Ihnen sagt, ich will eigentlich gar nicht mehr trinken, dürfen Sie es ihm glauben. Er will das, aber er kann nicht mehr. Er ist in einem Stadium, wo er es nicht mehr kann. Ich habe dies 20 Jahre lang mitgemacht. Ich habe 20 Jahre gekämpft, weil ich nie zugeben wollte, dass ich es allein nicht schaffe, aus eigener Kraft. Ich war doch stark, ich war doch groß. Jeder aus meinem Bekanntenkreis, der hat mir auch gesagt, Mann, wirst du nach 2 Bier aufhören können oder nach 2 Viertel. Gut, ich wollte, aber ich konnte einfach nicht. Ja, und dann eines Tages, da war dann so ziemlich alles kaputt, die Ehe drohte zu scheitern. Ich war körperlich, seelisch am Ende. Und da konnte ich nur noch beten und konnte Jesus bitten, mir zu helfen. Und er hat mir geholfen. Er hat mir einen Weg gezeigt, dass ich heute hier stehen kann und doch ein recht fröhlicher Mensch bin. Ich habe ihn einfach machen lassen. Ich habe ihm gesagt im Gebet, du, ich kann nicht mehr, hilf du mir. Und da habe ich erfahren, dass es doch noch die Wunder gibt. Ich habe gesehen, ich war der Blinde, ich war der Krüppel. Und Jesus hat zu mir gesagt, du lass das alles mal weg und fang neu an. Du kannst heil werden, wenn du mir folgst und wenn du mir glaubst. Und das habe ich bedingungslos getan. Er hat auch unsere Ehe erneuert. Meine Frau ist den Weg mit mir gegangen. Und wenn wir heute, wir haben auch noch Probleme, unsere Schwierigkeiten, aber wir haben keine Konfrontation mehr, weil Jesus bei uns ist. Wir haben immer den Blick zu ihm, nicht so, du bist schuld oder du bist schuld, sondern hier oben, der Herr hilft uns. Und das ist die große Erfahrung, die ich mit Jesus und auch meine Frau mit Jesus gemacht habe. Und dafür möchte ich ihm jeden Tag danken. Und ich wünsche mir eigentlich von Ihnen, und deswegen habe ich mich auch bereit erklärt, das hier mal in der Gemeinde zu sagen, wenn Sie irgendwo einen Alkoholkranken treffen, versuchen Sie ihn zu verstehen, qualifizieren Sie ihn nicht ab. Alkoholkranke gibt es in allen Gesellschaftsschichten, vom Hilfsarbeiter bis zum leidenden Bonner Politiker, der ganz oben sitzt an der Schaltzentrale der Macht. Und wer nicht bedingungslos Jesus vertrauen kann, der hat auch als Pfarrer keine Chance, dem Alkoholismus zu entrinnen. Ich kenne einige Pfarrer, die an dieser schweren Krankheit leiden. Also, falls jemand irgendwelche Fragen hat, ich stehe nachher zur Verfügung. Und außerdem hat Herr Schäffbuch meine Telefonnummer.
Darf man gern ihn noch anrufen? Doch, das wollen wir benutzen. Dankeschön. Wir hören den Jugendchor. Wollen wir miteinander singen das Osterlied Gelobt sei Gott im höchsten Thron 79. Wir singen alle 6 Verse.
Thank you.
Predigttext steht im Johannesevangelium Kapitel 21. Johannes 21, Vers 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir auch mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Da liegen die Ostertage wieder zurück, und wir sehen diese Männer, wie sie an ihrer gewohnten Arbeit stehen. Der harte Existenzkampf hat sie wieder. Man muss ja schließlich tüchtig ringen und schaffen, wenn man in dieser Welt sein Auskommen haben will. Es waren schöne Tage gewesen, als sie Jesus so sichtbar unter sich hatten, aber diese Tage gingen vorüber. Und das ist ja bei der Bibel immer so eindrücklich, dass sie von dem erzählt, was sie Tag für Tag erleben. Von der Wirklichkeit des Arbeitstages, in dem man kämpft und schafft und sich müht. Sie waren ins Boot gestiegen in dem Beruf, den sie erlernt hatten, und hatten die Netze ausgeworfen. Sie verstanden sehr viel davon und sie machten eigentlich so alles richtig, was man nur richtig machen kann. Aber Sie kennen das ja, wie man arbeitet bis weit über die Grenzen der Kraft hinaus, Stunde um Stunde, und alles ist umsonst, vergeblich. Sie werfen die Netze, sie ziehen sie immer wieder hoch. Abgesehen von dem Dreck, der sich da drin fängt, war nichts Vernünftiges dabei, und schließlich, wie Mitternacht vorüber ist, sind ihre Finger klamm gefroren, die Jacken sind nass, die Stimmung sinkt auf einen Tiefpunkt, man wird ärgerlich und gereizt. 3 Uhr, 4 Uhr, die Minuten schleichen dahin und kein Erfolg, nichts, nichts. Die werfen die Netze aus und sie sind leer. Ich bin so froh, dass wir heute am Sonntag nach Ostern diesen Predigtabschnitt haben. Weil ich denke, es sind einige jetzt unter uns, die sagen, das bewegt mich aus den vergangenen Tagen. Ich habe mich auch wieder so hineingestimmt in meine Aufgaben und ich spüre, es ist alles leer. Ich kann tun, was ich will. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe keinen Erfolg. Hat einer vor ein paar Tagen gesagt, dass er auch in den letzten Tagen wieder 50 Bewerbungsschreiben geschrieben hat. Sagt, das Schlimme ist, dass ich weiß, dass sie alle umsonst geschrieben sind. Man schafft und nichts kommt heraus. Was soll ich denn tun? Müde, gereizt. Kommt man zurück von der langen Nachtfahrt und da es nun Morgen war, stand Jesus am Ufer. Das darf ich Ihnen heute Morgen verkünden, dass der auferstandene Jesus solchen müden und erschöpften Leuten begegnet. Und vielleicht sind Sie da erst in der Lage, überhaupt zu hören, was er Ihnen sagen will. Dass Sie überhaupt erst erkennen, er ist der Herr. Und sie verstanden das vorher noch gar nicht. Und er hat das lösende Wort in meinem Leben. Ich will wieder heute 3 Akzente machen. Ist ja viel drin, aber wir wollen uns beschränken auf 3 Gedanken, die mir besonders wichtig erscheinen, im Blick auch für Sie. Jesus kümmert sich um unsere Kleinigkeiten. In diesen Tagen ist mir eine europäische Untersuchung in die Hände gefallen, die einmal für die verschiedenen Länder Europas untersucht hat, wie die Menschen sich selber fühlen, wie ihre Gedanken sind. Und da wurde gefragt, im Englischen heißt es restless, wie viel sich ruhelos fühlen. Und das schwankt dann zwischen 45% der Befragten und zwischen 19%. Das, was mich am meisten erschüttert hat, ist, dass die Westdeutschen mit 45% an der Spitze stehen, lang vor den Iren mit 26% oder den Franzosen mit 20%. Vielleicht ist das ein Kennzeichen unseres raschen Wirtschaftsaufstieges. Dass wir irgendwo spüren, das, was wir erarbeitet haben mit unserer ganzen Kraft und mit unserem Können und mit unserem Fleiß, das steht ja auf tönernen Füßen, das kann ja morgen schon zusammenbrechen. Wenn da so Menschen plötzlich ankreuzen und sagen, das ist eigentlich das Grundgefühl meines Lebens, ich bin ruhelos. Ich kann gar nicht mehr aufhören, ich muss eigentlich immer mehr tun und spüre, dass das doch nicht fest ist, was ich geschaffen habe. Und auf die Frage nach der Einsamkeit, da waren wieder die Westdeutschen an der Spitze mit 33% der Befragten, während die Dänen nur 8% angeben als einsam oder die Holländer 9%, sind es in Deutschland 33%. Ein Grundgefühl von uns, wir sind einsam und allein. Und wahrscheinlich zeigt sich's da auch, dass wir gar keine lebendige und echte Verbindung mit Jesus, dem Auferstandenen, haben. Darum ist mir so wichtig, dass heute Morgen dieses Wort Ihnen gilt. Da es nun Morgen ward, stand Jesus am Ufer Ihrer Frustrationen, Ihrer Enttäuschungen. Ich weiß, Sie haben mit Ihrer ganzen Hingabe gearbeitet. Sie haben am Fleiß nichts mehr übrig gelassen. Das Letzte haben Sie gebracht, was nur möglich war. Und jetzt steigen Sie erschöpft aus dem Boot und da steht Jesus da. Und mich überrascht, dass Jesus von den Kleinigkeiten unseres Lebens redet. Stellen Sie sich nochmal vor, der auferstandene Jesus. Er hat eben den Tod besiegt. Er tritt die Weltherrschaft an. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Er wird erhöht in der Himmelfahrt und hat die ganze Gewalt. Er sendet seine Jünger, um das Gottesreich in allen Teilen der Welt aufzurichten. Jetzt ist doch so viel Großes zu planen. Und da ist die erste Frage Jesu an seine Jünger: Habt ihr gut gefrühstückt? Das haben die nie gedacht. dass Jesus sich um die Kleinigkeiten ihres Lebens kümmert. Sie haben eine ganz falsche Meinung von Jesus. Er kümmert sich um die kleinen Dinge ihres Lebens, mit denen fängt er an. Vielleicht haben Sie heute Morgen Schmerzen, vielleicht sind Sie krank, vielleicht haben Sie Sorgen, die Sie nicht loslassen. Das Große ist, dass Jesus mit uns darüber reden will. So wie er ganz praktisch mit diesen Männern redet, ihr habt nicht gegessen. Und das Erste, was ihr braucht, ist Essen. Und die Kleinigkeiten unseres Lebens, das sind ja die Punkte, wo wir nicht mehr weiterkommen, wo wir unsere Nöte haben, wo die Enttäuschungen liegen. Wenn die Schüler wieder anfangen mit der Schule, die Klassenarbeiten kommen, ja, meine ersten Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus in den Ängsten der Schule gemacht. Jetzt in ihren verantwortlichen Berufsstellungen sitzen und sagen, in der kommenden Woche habe ich wieder schwere Entscheidungen zu fällen, dann sagen Sie Ihrer Sekretärin mal, ich will 5 Minuten nicht gestört sein. Steht Jesus am Ufer. Wenn Sie nur ein paar Minuten Zeit haben, mitten im Gedränge des Geschäftes, zu sagen, Jesus, jetzt bist du da. Ich will nur wissen, wo du mich führst und was deine Gedanken sind. Und ich bin gespannt, wie du mir die Probleme dieses Tages aufschnürst. Sind die größten Stunden der Erfahrung, es ist der Herr. Und er geht auf uns zu und spricht mit uns. Ich denke noch ganz dran zurück, wie ich vor ein paar Jahren, ein paar Wochen in London war, dienstags in die St. Helens Church im Londoner City Viertel. Das ist eine Kirche, die fast im Hintergrund steht, eine alte, schöne Kirche. Und dort werden Mittagsandachten angeboten für die Geschäftsleute. Und ich traute meinen Augen nicht, als dort über 1200 Menschen saßen. Meist waren es Männer, so mit dunklen Anzügen und Nadelstreifen. Gleich in der Nähe ist die Bank von England und die Börse. Und da ist ein Dr. Lukas, der ganz schlicht das Evangelium auslegt, ein Evangelikaler. Da war die Kirche so brechend voll, dass sie anschließend gleich nochmal einen Gottesdienst machen müssen. Und da hören die Menschen, die aus ihren Büros und Geschäften kommen, das Wort Jesu in den Alltag unseres Lebens hinein. Da will der Auferstandene reden. Da hat er das Wort für uns. Und da haben erst die Jünger begriffen, was Jesu Auferweckung für sie bedeutet. Er ruft sie mit den ganz praktischen Sorgen und Nöten. Was bekümmert dich? Sag's ihm doch. Nenn's ihm doch. Schüttet euer Herz vor ihm aus, heißt es einmal in der Bibel. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das dürfen Sie heute tun. Dazu ist er da. Und das gilt für die ganzen kommenden Tage. Den zweiten Akzent, den ich machen will, das erste war mit den Kleinigkeiten, um die sich Jesus kümmert, ums Vesper, ums Frühstück. Das zweite, er berührt den wunden Punkt. Habt ihr nichts zu essen? Warum war das der wunde Punkt? Ach, das waren doch Männer. Die Ehefrauen wissen, wie das bei den Männern ist. Die Männer können nie zugeben, wenn sie Misserfolg haben. Wahnsinnig ehrgeizig. Und das ist uns peinlich. Lieber schaffen wir wie die Verrückten. Und wir sind Herrn Taube so dankbar, dass er vorhin den Mut gehabt hat, genau an dieser Stelle einmal in großem Vertrauen das vor anderen zu sagen, dass das bei ihnen allen ja genauso ist, dass sie es nie zugeben. Und das war ja dort bei ihm so eine Hilfe, dass der Dr. Ried ihm gesagt hat, erst wenn Sie vor Jesus zugeben, dass Sie es nicht schaffen, können Sie Jesus erfahren. Und das ist der Grund, warum so viele nie zum Frieden bei Jesus kommen und nie zur Erfahrung des Sieges. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass viele auch in unserem Gottesdienst drin sitzen und das immer wieder hören und tief angesprochen sind. Ich merke das ja, wie das mit ihnen geht, aber dann laufen sie hinaus und dann schütteln sie es wieder ab. Und sie versuchen, all die Probleme ihres Lebens in der eigenen Kraft zu meistern. Das ist ja nicht nur in dieser Krankheit des Alkoholismus so. Sondern es ist genauso mit den schweren Versuchungsgedanken, die uns oft befallen. Mit den Irrwegen, die wir gehen. Dass wir sagen, ich will gegen die
Versuchungen meines Lebens mit meiner Kraft kämpfen und dagegen mich stemmen?
Sie schaffen es nicht. Ich schätze Ihren Willen, ich weiß, Sie sind fleißig und Sie sind energisch, aber Sie schaffen es nicht. Und genauso war es bei den Jüngern. Fischen konnten sie, da waren sie stolz drauf. Aber sie mussten durch diese Tiefe durch und es gibt gar keinen anderen Weg, Christus den Auferstandenen zu entdecken, als dass man sein eigenes Scheitern kennt. Und das ist mir so wichtig, dass wir hier in unseren Gottesdiensten nicht bloß immer wieder das in alten Formeln sagen, sondern immer wieder ganz neu, aktuell, auch durch solche Lebenszeugnisse unterstreichen und uns dann nicht genieren, sondern sagen, so war es doch bei mir, so ist doch bei Ihnen, ist doch keiner anders zum Glauben gekommen, als dass er gemerkt hat, ich kann es nicht in meiner Kraft. Und ich kann ohne Jesus den Auferstandenen überhaupt nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie oft haben wir darüber gepredigt? Darum war die Frage Jesu, habt ihr nichts zu essen? Doch der Finger auf die wunde Stelle gelegt. Habt ihr wieder Misserfolg? Sie sind es gewohnt, dass andere hämisch in die wunden Stellen ihres Lebens hineinfassen. Und Sie kennen es auch, dass manche, von denen Sie bisher glaubten, es seien Ihre treuen Freunde, ein wenig gehässig von Ihren Schwachstellen sprechen und dann ein wenig mit Lächeln sagen, naja, der ist ja auch wieder gescheitert. Sieh mal, da ist auch die Ehe geplatzt. Und für uns Christen ist das doch ganz anders. Jesus, der sich unter die Schuld meines Lebens beugt. Und ich möchte das jetzt Ihnen am liebsten unter vier Augen sagen. Wo ist das bei Ihnen? Wo gehen Sie nach dieser Predigt nach Hause und knien nieder vor Jesus und sagen, Herr, du hast mich da eingeholt in meinem Leben. Bei mir sind es ganz andere Punkte, als es das Geld oder der Neid oder der Streit oder irgendwo, wo mein Leben zerstört ist, ich liefere mich dir aus, ich übergebe mich dir ganz, dass du mein Herr bist. Wie Jesus nachfragt, habt ihr nichts zu essen, war es der Finger gelegt auf die wunde Stelle, warum hatten sie denn Misserfolg? Weil der Segen Gottes von ihnen gewichen war. Und das ist ja so. Wenn wir nicht mehr mit Jesus im Frieden leben, dann kann er uns auch nicht mehr segnen. Und dass uns so manches im Beruf und zu Hause und im eigenen Leben daneben geht, das hat ja seinen Grund darin, dass Gott von uns gewichen ist. So bei Ihnen auch so. Bei den Jüngern war es die Not, dass sie doch Jesus verleugnet hatten. Und sie waren geflohen in der Nacht der Kreuzigung. Und jetzt meinen sie, sie können weitermachen wie vor dem. Das ist ein Glück, dass es bei uns Pannen gibt, wo uns Jesus einholt. Und denken Sie immer dran, dass wir überall dort, wo solche Missgeschicke uns passieren, zuerst mal inne werden sollen. Halt, will jetzt Gott mit mir reden? Hat er ein Wort für mich? In den Krisenpunkten, in den Enttäuschungen, in den Misserfolgen, jetzt spricht er vielleicht mit mir. Und dann hören sie und dann ist nur ein kurzer Befehl, werft eure Netze zur Rechten des Schiffs aus und sie werfen die Netze aus und auf einmal können sie kaum mehr die Netze ziehen. Es ist ja für Jesus so ein kleines, uns auch den äußeren Erfolg zu geben, wo wir schon lange nicht mehr weiterkommen. Wir wissen nicht, wie er es macht. Manchmal kann er uns sehr lange warten lassen, manchmal hält er uns an der kurzen Leine. Das kann seine Souveränität. Er ist der Herr. Wir sind nicht seine Strategen. Aber er kann uns Wunderbares erleben lassen. Und was mich immer wieder beeindruckt, ist, wenn mir das Menschen bezeugen, die sagen, es ist mein Leben total neu geworden, seitdem ich Jesus so eingelassen habe. Seitdem ich damals gesagt habe, Jesus, ich kann es nicht. Und das war der Freudenpunkt meines Lebens. Und dass unsere jungen Menschen, die einem Chor mitsingen, weil sie das alles erlebt haben, wir lassen nur Leute mitsingen im Chor, die das erlebt haben. Wir sagen, Jesus ist mein Herr. Das Interessante ist ja, dass Jesus das durch sein Wort tut. Er spricht nur ein Wort, das ist die Anweisung. Das ist für uns auch so wichtig im täglichen Leben, dass wir hören, wo Jesus will. Und jetzt denken Sie nicht, dass es durch irgendwelche anderen Ereignisse gehen muss. Haben Sie ein Testamentchen dabei, auch in Ihrem Büroalltag, wo Sie sagen in der Mittagspause nur ein paar Worte Jesu. Ein Losungsbüchlein ist auch so eine Hilfe, aber manchmal reicht's nicht ganz. Ein paar Worte Jesu, dann habe ich wieder Boden unter den Füßen, dann weiß ich, dass er mich führt. Und dann kann er selbst über die Fischwärme kommandieren und sie mir ins Netz laufen lassen. dann weiß ich, dass alles seiner Führung untersteht. Es ist für ihn so ein kleines, wenn er mich führt. Aber da muss zuerst der Finger auf den wunden Punkt gelegt werden. Wo Dinge zwischen Jesus und uns liegen, im Ungehorsam, im Unrecht, Sünde, das muss zuerst ins Licht. Darum spricht Jesus den wunden Punkt an. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Da war die alte Geschichte. Und dann will er sich an diese Freunde da binden, an diese Leute und sagt, ich will euch führen. Ich kann da euer Leben leiten. Und es ist so groß, wenn man unter der Führung Jesu sein Leben führt. Wenn man weiß, er wird mir auch meine Geschicke wenden. Es gibt so einen schönen Vers, sprich ja zu meinen Taten, hilf selbst das Beste raten. Sprich ja zu meinen Taten, Herr, ich kann ohne dich nichts anfangen. Ich will alle Dinge mit dir beginnen, mit dir, dem auferstandenen Jesus. Und noch einen letzten Akzent, den ich setzen will. Er bedient uns. Da ist schon ein Feuer gerichtet. Es war wichtig, dass sie ihre Jacken trocknen können. Die Fürsorge Jesu ist rührend. Und es ist merkwürdig, wir treffen ja Leute, die uns sagen, sie verzweifeln, weil sie in ihrem Leben nicht mehr Gottes Güte finden. Und wir können nur den Kopf schütteln und sagen, ihr zweifelt an Gottes Güte. Und wir werden auf Schritt und Tritt überwältigt von der überströmenden Liebe Jesu. Wenn wir plötzlich die Augen haben, ihn zu erkennen, dann können wir nicht genug sehen. Es ist merkwürdig, dass die Jünger das zuerst auch nicht gesehen haben. Sie hätten doch Jesus erkennen müssen, es bleibt ein Geheimnis. Er blieb ihnen verborgen und plötzlich merken sie, das ist er ja wirklich. Sie dachten zuerst, das ist eine Gestalt, irgendein Fremder, der hier am Ufer steht. Wissen Sie, dass Jesus ihnen begegnen will? Er hat viele Boten und viele Möglichkeiten, ihnen in den großen Krisen ihres Lebens ganz nahe zu kommen. Und er hat Stärkungen für sie bereit. Er lässt sie niedersitzen und dann teilt er Brot und Fische aus und sagt, iss. So was Wunderbares, wenn Jesus die alten Dinge zudeckt und sagt, es ist doch alles gut zwischen dir und mir. Alles vergeben und vergessen, das ist ja der Grund der Vergebung Jesu, dass er uns in ein neues Leben hineinführt und wir jetzt große Entdeckungen und Erfahrungen mit ihm machen können. Es ist der Herr. Sagt Johannes, es ist der Herr. Dieses Wort Herr, das ist so groß, wir sagen heute vielleicht manchmal andere Worte, ist der Chef. Gut, wenn Sie das wissen. Er ist der letzte Chef. Er bestimmt über alle Dinge. Er steht über den Ärzten. Er steht über ihren Vorgesetzten. Er steht über dem Zeugniskonvent und der Prüfungskommission. Er ist der Herr. Und ich lege mein Leben in seine Hand. Und ich weiß, dass ich diesem Jesus gehöre. Ich habe heute nur die Bitte, dass Sie das in Ihrem Leben ganz konkret festmachen, dass Ihr Leben allein Jesus gehört und unter der Führung Jesus steht. Amen. Singen vom Lied 86, auf mein Herz mit Freuden. 86, wir singen die Verse 5 bis 8.
Thank you.
Lieber Herr, das ist so gut zu wissen, dass du auch die Stunden unseres Verzagtseins, der Frustration und der Enttäuschung kennst. Und dass du dabei stehst, da wo wir verzweifeln und ohne Mut sind, und dass du dann am Ufer stehst und mit uns reden willst. Herr, wir weichen so oft aus, mit dir über die schweren Pannen unseres Lebens zu reden, und es sind nicht nur Fehler und Schwächen, es ist vielmehr unser ganzes verkehrtes Wesen, das ohne dich ist. Unser Herz, das ohne dich plant und denkt und fühlt. Unser ganzes Ich, das sich von dir getrennt hat. Da, wo so spürbar ist, dass Sünde unser ganzes Leben von dir trennt und losreißt. Herr, da heile uns durch und durch. Wir können nur uns beugen vor dir und unser Leben unter dich und deine Herrschaft stellen und dich bitten, dass du jetzt uns vorangehst und uns führst. Du kannst uns auch zum Segen setzen und auch die Arbeit, die wir tun wollen, in deinem Namen gelingen lassen. Wir möchten dich jetzt bitten, dass all das, was wir in den kommenden Tagen beginnen, nicht umsonst ist. Du weißt auch, wie manche unter uns leiden und fragen, wo du Aufgaben für sie bereit hast, weil sie auf die Seite gelegt sind, sie arbeitslos sind oder im Ruhestand leben. Herr, wir warten auf deine Führung und auf deine Aufgaben, und wir wissen, dass jede Stunde unseres Lebens wichtig, wertvoll und kostbar ist, von dir gefüllt. Herr, nur nichts in eigener Kraft wollen wir mehr tun, sondern alles mit dir. Gib uns doch die nötige Klärung, auch jedem von uns jetzt, wie das konkret aussieht, dass wir die Entscheidungen und die Planungen und die Aufgaben mit dir beginnen. Und wir bitten dich, dass du auch mitgehst, in die neuen Schulaufgaben, in die Berufsaufgaben oder wo du uns Pflichten und Verantwortung zuweist, dass wir dort mittendrin aufblicken zu dir und dass wir deine Nähe erfahren. Wir wollen dich ja besonders auch bitten, im Blick auf unsere letzte Stunde unseres Lebens, wenn wir durch die Nacht gehen und alle Kraft uns entfällt, da wollen wir dir danken, dass du am Ufer stehst, am Ufer der Ewigkeit, und uns zu dir einlädst. Herr, gib doch, dass keiner von uns dieses Ziel versäumt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 88, den vierten Vers. Ja, am letzten Sonntag im Opfer an unseren Willi Ehret gedacht, Nigeria. Frau Lüttke hat mir nachher noch einen Brief gegeben von ihm. Da ist das PS doch sehr wichtig. Mit den Unruhen im Land ist es wieder besser, also in Nigeria.
Doch hegen die Moslems einen großen Hass gegen die Christen. Mitte März brannten sie fast alle Kirchen nieder in, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig lese, Kafashan und Kaduna, nordwestlich von Chos. Dann hegten sie den Plan, dass sie ein oder zwei Moscheen anzünden wollten, damit es so aussieht, als ob die Christen sich revanchieren würden. Zum Glück wurde dieser Anschlag aber vorher aufgedeckt. Betet, damit die Christen geistlich wachsen durch all diese Schwierigkeiten hindurch. Sie wissen ja, dass die Christen in Nigeria die Befürchtung haben, dass in absehbarer Zeit dort wieder ein großer Bürgerkrieg ausbricht. Die Spannungen mit den Moslems sind so groß, seitdem dieses Land der Vereinigung der Moslemländer beigetreten ist. Wir haben heute Mittag wieder eine Verkündigung auf der Königsstraße. Es ist uns wichtig, die Menschen unserer Stadt anzusprechen, denn das müssen alle wissen. Und wir freuen uns, dass der Jugendchor mitgeht, dass das Klavier mit runterkommt. Und jetzt ist schön, wenn Sie noch mitgehen, denn das hilft uns, gibt eine gewisse Kulisse. Und dann ist das auch eine Hilfe für die Gespräche. Wir wollen ja Menschen konkret ansprechen. Wir wollen manche einladen. Wenn Sie das doch benutzen, um 17 Uhr ist das in der Königsstraße bei der Schulstraße da oben. Wenn es allerdings um 17 Uhr regnet, man sieht es vielleicht schon um 4 oder um 4:30, dann können wir nicht runter wegen Klavier. Es wäre schade, wenn das verregnen würde. An dem würden wir es abhängig machen, wenn es einigermaßen trocken bleibt, einigermaßen. Dienstag haben wir wieder Bibelstunde über die Offenbarung des Johannes. Zukunftsschau der Bibel. Dann ist ja nächste Woche die Konfirmandenanmeldung ausgeschrieben. Da, wo Eltern oder Konfirmanden hier sind, die brauchen nicht am Mittwoch kommen. Die können den Anmeldezettel mitnehmen. Ich habe ihn hinten hingelegt, auf dem Simsen, an der anderen Seite dieses Ganges, hier hinten unter der Empore. Und da liegt auch ein Zettel dabei, wo draufsteht, wann der Unterricht beginnt, wann die Konfirmation 1988 sein wird und alle nötigen Unterlagen. Dass die entsprechenden Familien sich jetzt dann schon bedienen, dann brauchen sie am Mittwoch nicht herzukommen. Die wovon auswärts sind und ihr Kind hier konfirmieren lassen wollen, die bitte ich, dass sie bei ihrem Ortspfarrer um die Erlaubnis nachsuchen. Das ist freigestellt, wo man Seelsorge wahrnimmt in unserer Landeskirche, aber es ist so, dass wir den Ortspfarrer benachrichtigen. Ich bin dankbar, wenn Sie das für mich tun und sagen, dass Sie hier eine Verbindung hätten. Dann vermerken Sie es, dass Sie da und da unter dem Datum den Pfarrer so und so benachrichtigt hätten. Bin ich Ihnen dankbar. Hinten liegen ein paar Probenummern der Zeitschrift IDEA. Das ist etwas für solche Christen, die wach die Vorgänge in Kirche und Welt beobachten. Das ist keine Lektüre zum Einschlafen, sondern das ist etwas, wo man auch ein wenig sorgend die Vorgänge in Welt und Zeit beobachtet. Also wer das gerne tut, der sollte regelmäßig IDEA beziehen. Ich möchte Ihnen Mut machen, das regelmäßig zu lesen. Der, wo sagt, ich möchte auch Verantwortung wahrnehmen, nehmen Sie dann diese Nummern mit. Ich möchte auch zum Mitfreuen Ihnen sagen, dass wir ja jetzt doch die Freude haben bei unserem Werk Christliche Fachkräfte International, dass die Bonner Anerkennung sich jetzt auch in der finanziellen Beteiligung auswirkt. Am letzten Freitag war einer aus Bonn da und hat uns mitgeteilt, dass für 5 weitere Entwicklungshelfer ein Bundeszuschuss mit 750.000 genehmigt wurde. Das sind immer 75%, die dann die Bundesregierung aus Entwicklungshilfemitteln übernimmt. Für uns eine große Unterstützung. Und auch, Sie wissen ja noch, wie das im letzten Jahr oft war und wie mutlos ich es war und auch Ihnen mitgeteilt habe, dass Jesus das so gelenkt hat, dass das möglich war, dass wir diese Unterstützung für dieses Werk bekommen. Für wichtige Dienste, auch für Hartmut Immig, auch für die beiden Krankenschwestern auf den Philippinen. Wir müssen nur noch 25% der Mittel aufbringen, aber wir haben einen ganz kleinen Freundeskreis und wir haben bis jetzt noch lange nicht so viel, diese 25% aufzubringen. Ich bin Ihnen dankbar, wenn wir heute das Opfer dazu nehmen und Sie diesen Dienst mittragen. Unsere christliche Fachkräfte sind ja noch einige, die dieses Jahr ausreisen wollen und wir werden dann die Zahl 20 überschreiten. Und wir freuen uns, dass das vor allem auch mit der Unterstützung von Ihnen geht und danken für alle Gaben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.